Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen zu diesem Thema, wie können wir miteinander reden. Und Sie alle wissen es aus Ihrem Alltag, auch wenn Sie nicht reden, reden Sie. Und ich sage immer, Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich. Warum ist Schweigen tödlich? Weil ich kann auch strafschweigen. Ich kann auch mit Blicken töten und ich kann auch durch Schweigen bewusst etwas sagen. Und zwar sehr viel sagen. Schweigender Blick kann viel mehr sagen, als wenn ich 10 Minuten rede. Kann viel mehr treffen, ins Herz treffen. Und daher sehen Sie, dass die Kommunikation aus unserem ganzen Menschsein besteht. Ja? Und zwar aus dem, was wir sprechen, so wie Sie mich jetzt hören. Sie können mich nicht sehen, aber hören. Sie können aber meine Stimme hören, ob ich jetzt da leiser rede oder ob ich laut was sagen will und Ihnen sagen, hören Sie bitte schön zu. Dann denken Sie auch schon, was ist jetzt los? Was kommt jetzt alles? Wenn Sie mich sehen würden, dann sehen Sie auch noch meinen Gesichtsausdruck, sehen Sie meine Gestik, wie ich mit meinen Händen noch dazu gestikuliere, um es zu unterstreichen. Oder Sie sehen meine Augen, ob Sie jetzt da etwas fixieren und ganz genau etwas Präzises sagen wollen. Oder ob ich hinaufschaue in den Himmel und nachdenke, was ich Ihnen als nächstes sagen werde. Also die Kommunikation besteht sowohl aus Worten als auch eben aus nonverbalen Gesten und Handlungen und Gesichtsausdrücken und Verhaltensweisen. Das, was Sie sich im direkten Gespräch mit jemand gegenüber am meisten merken und was Sie am meisten wahrnehmen, ist das Nonverbale. Also sind die Ausdrücke, eben der Gesichtsausdruck oder der Ausdruck mit den Händen und ja, verschiedenste andere Bewegungen. Wenn Sie zum Beispiel die Arme verschränken, ein körpersprachliches, ablehnendes Zeichen, dann sind Sie, und Sie gehen zurück mit dem Oberkörper, dann sind Sie da eher kritisch. Oder wenn Sie die Hände so in den Kopf, also den Kopf auf die Hände stützen und einfach so intensiv zuhören, dann sind Sie sehr aufmerksam. Oder wenn Sie die Augen schließen während der Predigt, um noch besser hören zu können, noch besser zuhören zu können. Oder vielleicht auch jetzt setzen Sie sich gemütlich hin und lauschen ganz den Worten. Oder Sie sind geschäftig und kochen nebenbei und müssen nebenbei zusammenräumen und haben sonst 1000 Dinge, vielleicht fahren Sie mit dem Auto, müssen auf den Straßenverkehr achten, dann hören Sie nebenbei. Dann ist auch die Kommunikation auch eher einseitig, aber nicht ganz einseitig, weil ab halb können Sie ja dann anrufen und Ihre Sicht auch noch dazulegen, was sehr schön wäre. Also der erste Punkt ist eben die nonverbale Kommunikation, also die Kommunikation ohne Worte ist stärker als die Kommunikation, die Sie jetzt hören. Beim Radio ist es eben eine Ausnahme, weil da können wir nur auf die Stimme achten und da ist es umso wichtiger, wie ist die Stimme, ist die laut oder leise, ist sie deutlich oder nicht, ist sie verwaschen oder klar, sind die Sätze lang verschachtelt oder kurz und prägnant und gibt es Pausen. Pausen ist was ganz Wichtiges. Wenn Sie was Wichtiges sagen wollen, müssen Sie vorher und nachher eine Pause machen. Ich bringe Ihnen jetzt mal ein Beispiel und zwar bewusst etwas Nonverbales. Also das war jetzt bewusst das Nonverbales. Ich habe die Affen sicher schlecht nachgemacht, aber auch Affen können sich unterhalten, auch Affen können was vermitteln. Und wenn wir 20 Millionen Jahre zurückdenken, dann sind wir so wie die ersten Menschen, die vielleicht sich so unterhalten haben, auch so, dass sie was ausdrücken konnten. Vielleicht haben Sie gemerkt, zuerst habe ich was zu erzählen versucht. Ich weiß es selber nicht was, weil ich verstehe diese Sprache selbst nicht. Aber zuerst war eben etwas Berichtendes, dann war ein Ausrufezeichen und da dann war so eine Art Beendigung und Verabschiedung. Also Sie sehen, Sie können mit dem Tonfall ganz viel ausdrücken. Und wir sind alle darauf getrimmt, weil wir seit Millionen Jahren über die Sprache auch denken und auch Dinge wahrnehmen. Und wenn die Sprache nicht zusammenpasst mit dem, was wir sehen, dann glauben wir es nicht. Also zum Beispiel, wenn Sie sehen mich jetzt nicht, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, ich habe jetzt ein Sakko und eine Krawatte an und Sie würden mich sehen und Sie sehen, ich habe kein Sakko und keine Krawatte an, sondern ich habe nur ein normales Hemd an, ohne Krawatte und ohne Sakko. Und ich frage Sie, wie gefällt Ihnen denn meine schöne Krawatte? Dann werden Sie sagen, naja, Sie haben keine Krawatte an. Und wenn ich dann sage, na doch, schauen Sie doch die schöne Krawatte an. Ja? Also wenn ich was spiele, dann werden Sie durcheinander kommen, werden sagen, ich vertraue mehr den Augen als dem, was ich höre. Also das gesprochene Wort, die Kommunikation, ist nicht so stark wie das, was ich sehe. Und da sind wir auch auf über Jahrmillionen Jahre als Menschen schon geschult. Wir vertrauen mehr, was wir sehen, als was wir hören. Und daher gehört zur Kommunikation auch immer das Sehen dazu. Es ist ein Teil der Kommunikation, wahrzunehmen, stimmt das, was mir das Vis-à-vis sagt. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ich im Dialog bin mit jemand, auch zu achten, wie wirkt diese Person auf mich? Und das ist in der Paarbeziehung ganz, ganz häufig oder auch bei der Erziehung der Kinder, im Gespräch mit ihren Kindern oder auch mit ihren Eltern. Sie kennen sich so gut, sie sind da so eng vertraut, dass sie oft gar nicht auf die Worte, auf den Inhalt hören, das geht nur so nebenbei, sondern eigentlich hören sie auf das Nonverbale. Eigentlich hören sie auf das, wie wirkt mein Kind jetzt auf mich? Wie wirkt mein Ehepartner auf mich? Wie wirkt mein Vater oder meine Mutter auf mich? Oder mein Opa oder meine Oma? Oder wie wirkt mein Chef auf mich? Wie wirkt meine Arbeitskollegin auf mich? Also es ist ganz, ganz stark dieser Ausdruck, ist der wohlwollend, ist der kritisch, ist der feindselig, ist der ablehnend, ist der wertschätzend oder ist er eigentlich vernichtend? Alles das ist die ganze Bandbreite, die wir im Alltag haben. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, von unserem Charakter her, gibt es Menschen, die sprechen sehr, sehr viel und es gibt Menschen, die sprechen wenig. Es gibt Menschen, die sprechen sehr überzeugend und sehr laut und sind sehr bedacht, dass ihre Dinge, die sie vermitteln wollen, auch gehört werden. Und dann gibt es Menschen, die sagen nur wenig, aber das dann dafür prägnant und hoffen, dass es dann gehört wird. Das ist leider auch nicht immer so. Es ist oft so, dass die viel reden, dass die laut reden, sich oftmals durchsetzen. Und diejenigen, die weniger sprechen, die zurückhaltender sind, die verhallen oft leider in der Welt. Das ist aber kein Zeichen, dass das deshalb eine bessere Kommunikation ist, dass der Lautere und der Stärkere, der mehr brüllt, sich leichter durchsetzt. Aber in unserer Welt ist es so und deshalb ist immer die Frage, wie verschaffe ich mir Gehör? Wenn mir mein Partner nicht zuhört und ich schon x Versuche unternommen habe, aber es ändert sich nichts, er ist in seiner Welt und tut mich immer ab, weil er kennt mich eh schon oder sie sagt immer dasselbe, brauche ich gar nicht mehr mich bemühen, wo man innerlich schon aufgibt, dann ist man bereit in einem Kommunikationsmuster. Und dieses Kommunikationsmuster, das gilt es zu erkennen, in der Partnerschaft zum Beispiel oder bei den Eltern-Kind-Kommunikation. Also ein Beispiel von der Eltern-Kind-Kommunikation, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Kind und immer schimpf und egal, es kommt schon bei der Tür rein, von der Schule nach Hause und ich sage schon, hast schon wieder nicht die Jacke zugeschnürt oder der Schuhband ist schon wieder offen. Oder hast dich schon wieder dreckig gemacht oder was auch immer. Ja? Also wenn ich sofort was Negatives mir auffällt, weil es halt auch stimmt, also das Kind kann das gar nicht leugnen, aber wenn das Kind dann immer von der Kommunikation her, vom Kommunikationsmuster eine Ablehnung erfährt, dann wird das Kind sich zunehmend zurückziehen und wird sich denken, ich habe eh keine Chance, ich kann es ohnehin nicht gut machen. Es ist eh sinnlos. Und das Gleiche gilt für die Paarbeziehung. Ja? Wenn das Paar, das sich schon so gut kennt und schon so aufeinander eingespielt ist, ja, genau weiß, wenn ich das tue, wird der andere das sagen. Dann kann Angst entstehen und dann können auch Dinge nicht mehr möglich werden, ja? weil der andere vermeidet dann schon bestimmte Verhalten, weil er eben Angst hat und weil er sich Sorge macht, dass das eh nichts bringt. Also Beispiel, die Frau möchte gern mit ihrem Mann reden, der Mann hat aber grundsätzlich keine Zeit und will viel lieber Fernsehen. Wenn er nach Hause kommt, ist er eben müde und will Fernsehen. Die Frau sucht nach einer Gelegenheit, wann sie ihren Mann erwischt, dass er halbwegs entspannt ist und offen ist, dass sie mit ihm reden kann. Der Mann will aber gar nicht mit ihr reden, weil sie immer mit Vorwürfen und mit Problemen oder mit Dingen kommt, die für ihn mühsam sind. Und weil er ohnehin überarbeitet ist und weil er ohnehin insgesamt genug Sorgen hat, hat er gar keine Lust, über Probleme zu reden. Das heißt, der Ausweg aus diesem Kommunikationsmuster wäre, wenn die Frau zum Beispiel beginnt, was Schönes und was Positives über ihren Mann zu sagen. Dann wird er mal aufhorchen. Und dann darf man aber nicht erwarten, dass die zwei Einleitungssätze was Positives sagt und dann sofort mit ihren Problemen kommt. Das nennt man eben in der griechischen oder lateinischen Rhetorik eben Lob zu Beginn, ja? Und dann eben geht sofort wieder los mit den eigentlichen Themen, die unangenehm sind. Das heißt, es geht darum, einmal die Probleme hintanzustellen, weil es momentan halt zu viel ist vielleicht für den Ehepartner. Und erst wenn der Ehepartner Vertrauen schöpft und merkt, es ist gut zu sein und sich das Kommunikationsmuster ändert, dann kann auch Platz für Probleme sein. Jetzt können Sie sagen, ja, so spielt es aber das Leben nicht, weil es gibt eben Probleme und die müssen besprochen werden. Ja, natürlich müssen sie besprochen werden, aber wenn Sie schon merken, Sie kommen da nicht durch und es ist unmöglich, Probleme zu besprechen, dann machen Sie mehr vom Selben und damit mehr vom immer wieder erneut Falschen. Und damit kommen Sie nicht weiter. Das heißt, Sie brauchen einen ganz anderen Ansatz, um überhaupt sich zu verstehen, um überhaupt zum Reden zu kommen. Ja, und einige weitere Punkte werde ich dann nach dem wunderschönen Trio dann noch bringen. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol, Sie haben zugeschaltet zur Sendung Lebenshilfe mit dem Thema Die Kunst zu kommunizieren mit dem Theologen und Psychotherapeuten Dr. Reinhard Pichler.
Ja, bei den Kindern ist es ähnlich, je nachdem in welcher Entwicklungsstufe sich die Kinder befinden, geht es einfach darum, immer Klarheit anzubieten. Klarheit ist sowieso das Wichtigste. Eine klare Kommunikation, dass das Kind sich auskennt. Eine liebevolle und wertschätzende Kommunikation auch. Aber auch ein Kind hat einen grundsätzlich natürlichen, gesunden Selbstwert und geht die Dinge einmal frank und frei und frisch und froh an. Und wenn es ständig negativ zurückgestutzt wird und ihm ständig gesagt wird, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das ist nicht gut, was du machst, dann entwickelt es eben eine Unsicherheit und der Selbstwert schwächt sich und dadurch traut sich es nicht mehr so viel. Und das geht oft recht schnell, weil wir müssen bedenken, in der Schule, die Kinder sind alle sehr direkt und sehr unmittelbar und wenn ein Kind in der Schule zum Beispiel oder auch im Kindergarten was nicht so gut macht, kriegt sofort die direkte Rückmeldung, das direkte Feedback, das oft sehr verletzend sein kann für das Kind. Und wenn wir jetzt als Eltern oder als Großeltern auch da versuchen, das Kind zu erziehen und das Kind auch zu unterstützen, dann geht es darum, das Kind aufzubauen, das Kind zu stärken und das Kind so zu führen, dass es sich dass es Dinge ausprobieren kann, dass es sich was traut, aber dass es nicht wagemutig in was hineinstolpert. Also genau diese Spannung zu halten zwischen trau dich, aber sei nicht zu unvorsichtig oder sei nicht zu verrückt jetzt, ja, sei nicht zu wagemutig. Ja. Und diese Spannung, die wird insofern gut gelingen, wenn wir selber vertrauensvoll an die Sache rangehen, wenn wir dem Kind vertrauen, und die wird schwieriger sein, wenn wir dem Kind weniger vertrauen. Oder wenn wir selber eigene Erfahrungen gemacht haben von unseren Eltern, dass uns auch nicht vertraut worden ist. Dann werden wir unseren Kindern auch schlechter vertrauen können. Jetzt wie drücke ich es aus? Kommunikativ, indem ich zum Beispiel jetzt ein Kind im Kindergartenalter fördere, dass es das, was es tut, was es für Ideen hat, dass ich das bestärke. Auch wenn es Dinge sind, die mühsam sind, die viel Zeit brauchen oder wo man sich denkt, ne, jetzt haben wir schon das 50. Stück gebastelt und es muss nicht das 51. auch noch sein, aber wenn das Kind die Freude dran hat, dann würde ich es trotzdem unterstützen und verstärken. Das Kind hört dann selber auf, wenn es reicht. Beim Trotzalter, Stücke noch davor oder am Beginn des Kindergartens, geht es einfach darum, auch, dass das Kind, wenn es was will, auch merkt, ich kann was durchsetzen, aber es gibt Grenzen. Und die Grenzen, die sind aber nicht verrückbar. Die Grenzen sind ganz klar. Und dann muss ich mich wieder als Elternteil fragen, wie sehr verrücke ich denn meine Grenzen? Oder wie eng sind meine Grenzen, dass das Kind einfach größere Grenzen braucht? Das kann schon mehr, als ich es ihm zutraue. Also da auch schon. Dann im Schulalter, also bis zur Pubertät, geht es einfach auch darum, kommunikativ zu schauen, wie geht es dem Kind, wie ist es unterstützt in der Schule, wie fühlt es sich wohl in der Klassengemeinschaft, weil die Worte der Eltern werden weniger wichtig als die Worte von den Schulkollegen oder von den Freunden dann. Zunehmend weniger wichtig. Ab der Pubertät sind sie dann scheinbar unwichtig geworden, aber in Wirklichkeit testet der pubertierende Jugendliche dann kommunikativ die ganze Latte von höflich, was uns oft gar nicht auffällt, weil das finden wir als normal als Erwachsene, bis hin zu extrem frech und grenzüberschreitend und manipulativ. Also er testet alles kommunikativ aus, der Jugendliche, um zu schauen, wo ist denn die Grenze. Ja? Er selber teilt aus, ohne Rücksicht auf Verluste, aber wenn er zurechtgestutzt wird, egal ob von Lehrern, von Gleichaltrigen oder von den Eltern oder von den Geschwistern, ist der Pubertierende viel empfindsamer und hält nichts aus. Aber austeilen tut er wie ein Großer. Warum ist diese Spannung in der Pubertät? Weil die Unsicherheit so groß ist und weil eben auch durch den hormonellen Umbau eine neue Art auch zu empfinden, auch emotionales Empfinden da ist. Und das muss ich erst festigen. Und das ist aber auch nicht innerhalb von einem Tag gefestigt, sondern es braucht eben einige Zeit. Und deshalb ist in dieser Phase auch die kommunikative Kompetenz sehr, sehr wechselnd und entwickelt sich auch. Und eine gute Kommunikation hängt immer auch mit einem guten Selbstwert zusammen. Wenn ich mich wohlfühle, kann ich gut innehalten, kann ich gut zuhören, kann ich die Dinge ausdrücken, kann ich auch die Dinge stehen lassen, die ich jetzt gesagt habe, und vertraue darauf, dass der andere das schon verstehen wird. Ich gebe dem anderen Raum, dass es verarbeiten kann. Ich überfahre ihn nicht, ich bedränge ihn nicht. Und Kommunikation und Wahrhaftigkeit, also Authentizität, hängen ganz eng zusammen. Das gilt auch wieder für wichtige Dinge, die ich sagen will. Wenn ich meinem Mann oder meiner Frau sage, ich möchte, dass du nicht mehr trinkst, und es ist klar, und ich lasse das dann auch so stehen und lebe dann auch danach, also setze dann auch Konsequenzen und habe ein konsequentes eigenes Verhalten, dass es nicht in Ordnung ist, dass mein Ehepartner trinkt und immer zu viel trinkt, dann weiß der andere ganz klar, wo die Grenze ist. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass er deshalb aufhört zu trinken. Aber wenn ich jetzt dann anfange zu bitzeln oder wenn ich anfange zum Nörgeln und ihn schlecht zu machen und so, na, dann hat er einen Grund mehr zum Trinken. Wenn ich ihm hinterher spioniere, wenn ich ihn nicht mehr weggehen lasse, wenn ich dauernd nur käppel, weil er schon wieder weg ist, hat er wieder einen Grund mehr zu trinken. Also es geht um die Klarheit und es geht darum, wie erwische ich mein Vis-à-vis, meinen Dialogpartner, mein Kind, mein Ehepartner, meine Eltern, die Arbeitskollegen, wie setze ich mich durch? Und ist es mir wichtig, mich durchzusetzen? Es kann auch sein, dass ich sage, das ist mir gar nicht wichtig. Ich will jetzt momentan nichts vermitteln. Ja? Ich lasse dich einfach plaudern und reden und versuche jetzt gar nicht da ein Ziel zu verfolgen, weil es ist einfach normale Kommunikation. Das ist okay, aber in 90% der Fällen ist es nicht plaudern, sondern will ich was vermitteln. Meistens. In der Arbeit praktisch immer. Und selbst wenn ich nur mich mit einer Freundin oder mit einem Freund im Kaffeehaus treffe oder spazieren gehe, will ich auch was vermitteln. Und dann bin ich oft enttäuscht, wenn mir der andere gar nicht zuhört oder wenn ich mich nicht verständlich machen kann. Und wie kann ich mich verständlich machen? Indem ich klar und für mich, wenn ich selber klar habe, was ich sagen will, dann versteht der andere. Aber da brauche ich es jetzt für mich klar. Viele reden lang, um sich selber klar zu machen. Ja? Und dann muss der andere mal 5 Minuten zuhören, bis der andere im Punkt ist und eigentlich weiß, was er will. Das ist ganz oft so. Macht nichts, das hilft auch, dass wir selber unsere Dinge klären und uns präzisieren. Aber gut ist es, zuerst einfach ins Gebet zu gehen, in die Stille zu gehen, auch innerlich zu spüren, wie gehe ich es an, wie gehe ich mit meinem Ehepartner um, wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit meinen Eltern um, wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um, was auch immer. Ja? Wo es um was Wichtiges geht, ist es gut, das vorher innerlich zu spüren, und zwar in ihrem Herzen zu spüren. Worum geht es mir, wenn ich jetzt mit meinem Arbeitskollegen immer wieder Schwierigkeiten habe? Worum geht es mir, was will ich ihm vermitteln? Wertschätzend, aber klar. Alles, was dann verwaschen ist, weil ich Angst habe dahinter und mich das nicht zu sagen traue, weil ich dann befürchte, dass die dann beleidigt ist und damit mir nichts mehr redet, oder dass ich dann Konsequenzen zu fürchten habe oder dass mein Chef mich raushaut und so weiter, ja, das ist in 99% der Fälle unbegründet, sondern ich fliege eher deshalb raus, also ich werde deshalb gekündigt, oder mein Ehepartner versteht mich deshalb nicht, weil ich die Dinge nicht klar sage. Weil ich hoffe, dass der andere mich nonverbal versteht. Und der andere versteht mich nonverbal, sehr wohl. Und es kommt rüber, Sorge, Unsicherheit, Zurückhaltung, Angst, verdeckte Kommunikation, weil ich eben das Gefühl habe, der andere will das eh nicht. Also Beispiel wieder, ich sage zu meinem Ehepartner, ich will nicht, dass du trinkst. Und drüber kommt, ich halte es nicht aus, dass du trinkst und du trinkst ja doch weiter und die Sucht ist stärker als die Liebe zu mir und ich gebe eigentlich schon innerlich auf. Und jetzt bin ich mit mir bereits in Konflikt, was mache ich? Soll ich mich jetzt von ihm trennen, weil er dauernd weiter sauft oder sie? Oder habe ich noch genug Kraft und genug Energie, ihn vom Alkohol wegzuziehen? Und wenn ich aber ganz klar weiß, das geht nicht, das zerstört unsere Beziehung, der Alkohol, ja? dann werde ich so klar sein, dass der andere sich sehr schwer tut, weiter zu trinken. Dann werde ich mit ihm zum Arzt gehen, dann werde ich verschiedene Dinge unternehmen, kommunikativ, aber auch in die Tat umsetzen, dass er merkt, da ist jetzt eine Grenze, das ist jetzt der Schluss mit lustig. Weil sonst trete ich schon in die Co-Abhängigkeit ein und bin ich schon kommunikativ viel zu schwach, um das zu vermitteln. Es ist oft Sicherheit, ich bringe auch also Beispiele, die schwer sind. Das ist keine leichte kommunikative Aufgabe und keine leichte Aufgabe im Leben überhaupt, wenn ich merke, mein Partner fängt an zu trinken. Aber je wacher ich bin, je klarer ich bin, je innerlich deutlicher ich das auch formulieren kann, mit allen Konsequenzen, die ich mich auch natürlich auch trauen muss, desto schneller werden wir wieder zu einer Gemeinsamkeit kommen und zu einem Punkt kommen. Die Kompromissbereitschaft ist zwar wichtig, auch in der Kommunikation, weil sonst wird es kein Gespräch geben. Wenn ich sage A und der andere sagt B, dann sagen wir, gut, können wir uns nicht einigen, reden wir über was anderes. Dann sagt er wieder C und ich sage D, dann werden wir nicht zu einer Gemeinsamkeit kommen. Aber ich kann ja sagen, mir ist A wichtig, ich verstehe, dass dir B wichtig ist, aber jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam F finden. Und darauf können wir uns einigen. Also wenn wir wieder das Alkoholbeispiel hernehmen, warum trinkt mein Partner? Weil er frustriert ist, weil ihm alles zu viel ist, weil er hier sich entspannen kann, weil er hier locker wird, weil er hier eine Freude hat im Alkohol, die er sonst im tristen Alltag nicht hat. Und dann geht es darum, der Alkohol macht abhängig, das geht nicht, das ist eine Scheinfreude und deshalb müssen wir schauen, wie finden wir anders Freude. Und das muss ich natürlich am Anfang an schon angehen. Ja. Muss ich von Beginn an gegensteuern, weil wenn er schon abhängig ist, dann muss ich einmal dann ihm aus der Abhängigkeit rausbringen. Und auch wieder kommunikativ. Alle Problembearbeitungen, alle Erziehungsmaßnahmen, alle therapeutischen Maßnahmen, alle beruflichen Maßnahmen, ist alles kommunikativ. Jedes E-Mail ist Kommunikation, jede Zeitung ist kommunikationsfördernd und ja, ist interaktiv, weil wir dann da wieder unsere Meinung bilden und dann wieder das Radio Maria ist hochkommunikativ, weil das prägt, das stärkt, ja. Jedes Gebet ist Kommunikation. Also unser ganzes Leben ist Kommunikation und da, so wie Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein.